Wir müssen die Besten sein in dem, was wir gerade besprochen haben. Da müssen wir ausdrücklich deutlich besser sein als das, was es woanders gibt.
Seid ihr das?
Das ist jeden Tag wieder, wir sind Theaterspieler, jeden Abend eine Vorstellung, wir müssen das jeden Tag beweisen und das muss unser Anspruch sein. Was ich damit sagen will, dass die Leute, die man da vereint hat, das waren jetzt nicht alles Musterschüler.
Und warst du ein musterhafter Aufsichtsratsvorsitzender?
Also, haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Auf eine vierte Tasse Tee mit Peter Kurs, dem Dritten. Das durfte ich gerade wieder der Chronik entnehmen, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums von C.J. Schmidt. Und deshalb sitzen wir hier auch zusammen, denn C.J. Schmidt wird 150 Jahre alt. Das schaffen nicht viele Familienunternehmen und wir wollen nicht nur zurückblicken in diesem Gespräch, sondern auch ein bisschen in die Zukunft schauen, denn irgendwann wird es Peter Kurs den Dritten nicht mehr in dieser Funktion geben. Irgendwann muss es auch weitergehen und ich bin ganz gespannt, welche Pläne es da schon gibt, denn Peter, du bist jetzt auch nicht mehr so jung wie bei unserer dritten Tasse Tee.
Passiert uns allen.
Und ich möchte einen Menschen kennenlernen, der oftmals nach außen eine sehr harte Schale zeigt, aber auch erfahren, was eine mediale Berichterstattung mit einem so gestandenen Geschäftsmann macht, der so eine harte Schale nach außen zeigt. Und ich bin gespannt, wie viel ich von dieser harten Schale heute abgepult bekomme. Denn du sagtest mir auch schon mal, das geht einem doch schon nahe, wenn so über eine Person berichtet wird. Aber wir wollen uns erst einmal dem Jubiläum von C.J. Schmidt wenden. Und in dem Zuge erst einmal herzlichen Glückwunsch, Peter. Und moin und herzlich willkommen, Tourist Tea Time.
Ja, vielen Dank. Jo. Schön, dass du Zeit hast.
Danke, gleichfalls. 150 Jahre. Das hatte ich schon gesagt, schaffen nicht viele Unternehmen. Wie zuversichtlich warst du damals, als du gesagt hast, Papa, ich mache das jetzt, dass es zum 150-jährigen Jubiläum kommt?
Also damals, ich glaube, damals konnte ich das Wort Zuversicht noch gar nicht richtig aussprechen. Da war ich voller Tatendrang und es ging ums Machen und Umsetzen und ganz viele Ideen. So ein Wort wie Zuversicht, das habe ich jetzt erst in den letzten 10 Jahren gelernt. Dass es wichtig ist, das bei sich selber zu kultivieren und so eine Perspektive einnehmen zu lernen. Mhm.
C.J. Schmidt und Husum, das geht eigentlich ineinander einher. Wenn man von Husum spricht, spricht man auch von C.J. Schmidt. Was würdest du denn eigentlich sagen, Peter? Ist Husum für C.J. Schmidt wichtiger oder C.J. Schmidt für Husum? Ich will fast behaupten, anlässlich auch dieses Jubiläums, Husum hat mehr oder hat ganz viel von C.J. Schmidt. Würdest du sagen, C.J. Schmidt hat auch ganz viel von Husum?
Ich glaube, das müssen andere bewerten. Für mich und für uns, spreche ich, glaube ich, auch schon so aus der Erfahrung der Generation davor, gilt, dass wir Glück haben mit Husum. In Husum ist bestimmt nicht alles perfekt. Sprechen wir vielleicht noch drüber, was es da auch noch zu entwickeln gibt. Aber Husum ist eine kleine Stadt, ist eigentlich so ein bisschen abgelegen von den großen Verkehrswegen direkt an der Nordsee. Nationalpark Wattenmeer, also man ist gleich irgendwo in so einer Gegend, wo die Seele baumeln kann. Und trotzdem ist man dann, wenn man wieder 2 Kilometer in die Stadt reingeht oder fährt, ist man mitten in dieser kleinen, doch umtriebigen Stadt. Der Binnenhafen mitten im Herzen mit ganz viel Erlebnisgastronomie drumherum, das lädt ja einfach ein zum Verweilen. Der Marktplatz ist nur gefühlt einen Steinwurf entfernt. Es ist alles dicht beieinander, wir haben eine schöne Baustruktur und wir haben viele zentrale Einrichtungen, die die Stadt wirklich erlebbar und besuchenswert machen. Schulen, Krankenhäuser, Bundeswehr hat einen starken Einfluss hier. Und das alles ist ja, das ist so ein großes Puzzle, da passt irgendwie alles ineinander. Und insofern sage ich, wir haben mit Husum Glück. Es gibt viele andere Städte, in denen das nicht so gut aussieht.
Da habt ihr aber auch eine Rolle mitgetragen und gespielt, dass es in anderen Städten nicht so aussieht, weil geografische Vorzüge haben auch andere kleinere Städte, auch in Schleswig-Holstein. Husum hat aber ganz schön Glück, dass ihr immer noch hier seid. Gab es eigentlich irgendwann mal in dieser Historie Überlegungen, aus Husum herauszugehen?
Sicher gab es immer mal in größeren Abständen irgendwelche Überlegungen. Und in Teilen haben wir ja kleinere Schritte gemacht. Wir haben einen Laden in Kiel, wir haben einen in Heide, in Rendsburg. Und vielleicht entwickelt sich da auch in der Zukunft nochmal wieder was weiter. Aber der wesentliche Nukleus von C.E. Schmidt ist in Husum. Der sitzt zwischen Großstraße und Krämerstraße und da sitzen wir gut.
Mir fällt auf, du hast C.E. Schmidt gesagt.
Ne? Ja,
das ist ja unbewusst. Häufig das Thema. Wir hatten das auch schon mal in unserem Podcast. Unbewusst, ne? C.J. Schmidt oder C.I. Schmidt. Sag nochmal, warum sagt man das so? Und wenn man ganz schnell hintereinander C.J. sagt, ne?
Also in der Chronik ist es nochmal klar niedergeschrieben. Die Firma wurde gegründet 1876 von Karl Jensen Schmidt, einem Deutsch-Dänen. Ja. Also C.J.S. sind die Initialen des Gründers. Mein Großvater, die Firma, als es dann nicht gut ging, in den 30er Jahren die Firma gekauft. Aber wir haben immer den Namen behalten. Also von der Rechtschreibung richtig ist C.J. Schmidt. Aber selbst unser ehemaliger Ministerpräsident sagt, das kannst du mocken, wie du willst.
Jo.
Und der Sprachgebrauch, immer wenn man auch so ein bisschen mit dem Plattdeutschen zu tun hat, dann wird aus dem J schnell mal so von der Umgangssprache her ein I. Wenn man es oft ausspricht, ist das J so ein bisschen sperrig und dann wird das C. Schmidt.
Gut, danke nochmal für die Erläuterung, weil hört man ja doch noch immer, noch häufig.
Oder ob Platz, zeng die Lüdung, du komm mal zu Schmidt.
Zu Schmidt, ne?
Ja.
Mittag zu Schmidt.
Ja.
Genau. Ich durfte schon einen Blick in die besagte Chronik werfen, 150 Jahre C.J. Schmidt, und hatte große Freude daran, mir sie online schon mal durchzublättern. Wenn du auf diese Chronik blickst, auf die letzten, in den 30er Jahren hat dein Großvater Schmidt übernommen. Wenn du auf die letzten, ja, bald 100 Jahre blickst, was sind für dich da prägende Momente? Weil du hast diese Chronik jetzt auch mit aktiv gestaltet.
Ja, da gibt es viele prägende Momente. Also 36 ging es der Firma schlecht. Der Sohn des Gründers, Christian Schmidt, war Kinderarzt, Dr. Christian Schmidt. Und er hatte immer so das, ich glaube, nicht nur das Gefühl, sondern auch den Eindruck, dass das, was abends in der Kasse war, das war seins. Also Umsatz und Gewinn waren, glaube ich, für ihn keine unterschiedlichen Größenordnungen. Und der Firma ging es dementsprechend schlecht. Also der hatte ein privates Flugzeug, in der damaligen Zeit mega Luxus, also mega, mega Luxus. Heute haben es Bundeskanzler.
Du auch?
nee, ganz bestimmt nicht. Und der Firma ging es entsprechend dann in den 30er Jahren sehr schlecht. Mein Großvater arbeitete als Verkäufer, so junger Verantwortlicher, Abteilungsleiter würde man heute sagen. Die Firma hatte damals 6 Angestellte, also ein anderer Maßstab, und hat dann die Firma, wahrscheinlich heute würde man sagen, kurz vor der Insolvenz gekauft. Und das war ein riesiger Meilenstein. Natürlich, wenn man sich mit der Historie befasst, die Wirren und Katastrophen eines Zweiten Weltkriegs, wo die Firma nicht selbstständig arbeiten konnte. Die Firma wurde mit 6 anderen ähnlich gelagerten Geschäften zwangszusammengeschlossen in einer Zwangsgemeinschaft, musste den Mangel sozusagen verkaufen, weil es gab fast nichts zu verkaufen. Und meine Mutter hat es, oder erzählt es eigentlich heute immer noch, also meine Mutter, der geht es noch ganz gut mit 94. Und die Geschichten von früher sind so natürlich die heißesten Nachrichten des Tages. Sie erzählt nach wie vor, und mein Junge, du kannst es dir nicht vorstellen, 48, die schlechte Zeit nach dem Krieg. Und dann kam die Währungsreform, es war irgendwann im Juni. Und mit dem Tag der Währungsreform, vorher gab es nichts zu kaufen. Und an dem Tag kriegte ja jeder Bürger 50 Mark, meine ich, gab es alles. Es gab wieder alles, sogar frische Erdbeeren.
Das bleibt hängen.
Das bleibt hängen.
Ja.
Also aus der Mangelplanwirtschaft wurde dann wieder eine freie Marktwirtschaft so langsam. Und ja, gut, dann gab es ganz viele Entwicklungen, wie meine Eltern dann den Durchbruch hier an die Großstraße, so für Husumer. Also früher hatte unser Geschäft nur den Zugang zur Hafenseite, auf der Krämerstraße. Und die Lage Großstraße entwickelte sich aber immer mehr zur Hauptgeschäftslage. Und das war dann ein großer Drang meines Vaters, wir müssen da irgendwo eine Nachbarschaft kaufen, dass wir zur Großstraße kommen. Und dann wurde Sensation in Husum, dann kaufte er die Sparkasse, was natürlich nicht stimmt. Er kaufte das Gebäude der Sparkasse, weil die Sparkasse dann umzog in die Räumlichkeit, in der sie nach wie vor sitzen, also die NOSPA jetzt heutzutage. Und dann hat mein Vater eben dieses alte, war relativ hässliches Gebäude aus den 50er Jahren der Stadtsparkasse gekauft, abgerissen, und da ist dann unser heutiges Damenhaus dann entstanden. Ja, und nächster großer Schritt, also wirklich ein Riesenschritt, ist die Entwicklung des Theo.
Parallel, ne? Gebäude wurde erworben, abgerissen, neu gebaut.
Parallel im Laufe von 10 Jahren. Die Projektentwicklung von Hertie geht pleite, ja, bis zur Eröffnung vom Theo waren 9 Dreivierteljahre.
Ja, habe ich auch in der Chronik gelesen. Dummy. Gerade für Aktive, die das Projekt begleitet haben, war das wahrscheinlich ein enorm langer, kritischer Zeitraum und ungewisser Zeitraum. Wenn man jetzt zurückblickt, ja, das Theo, das ist nicht mehr wegzudenken hier. Aber damals war das bestimmt eine ganz schön harte Diskussion, die geführt wurde, Debatte, die geführt wurde. Passt so ein Zentrum eigentlich hierher?
Genau, wie groß darf es sein, damit es die Stadt nicht kaputt macht? Und wir hatten ja auch dann in den Jahren 14, 15 heftiges Thema mit der kleinen Immobilie, ehemaliges Geschäft Uhren Petersen, wurde dann Villa Fabelhaft genannt. Das war nie fabelhaft, aber aus Sicht der Denkmalschützer hatte es eine fabelhafte Brandfassade, also eine fensterlose, hochaufstehende Fassade, die niemand hübsch fand, aber die einen Denkmalschutzanspruch darstellte. Und das war, brauchten wir lange Überzeugungsargumente bei der Landesregierung, höchster Denkmalschutzstelle, um das hinzubekommen, dass dieses kleine Stück leider weichen musste, um die Fassade für so ein Shoppingcenter zu adressieren. Aber es hat ja geklappt.
Offensichtlich nicht mehr wegzudenken. Ich erinnere mich auch noch gerne an die Namensfindung des Theos. Wenn ich mich recht entsinne, war da ein öffentlicher Aufruf, könnt abstimmen, welchen Namen soll das Einkaufszentrum, die Shopping Mall, erhalten?
Ja, beziehungsweise wir haben einen Kreativwettbewerb aufgerufen und um Namensvorschläge gebeten, weil es war ganz typisch im Kreis der Eigentümer und der so Projektgruppe, haben wir natürlich uns von Agenturen Namensvorschläge erarbeiten lassen, so wie Husumer Höfe und Husumer Arkaden und, aber das war alles so wie das in Braunschweig, Wolfsburg oder Wolfenbüttel ist, so, wo die ECE irgendwelche solche Dinge, also austauschbar, und das wollten wir nicht. Ja. Und dann kam Storm ins Spiel und da hatte ich dann sehr großen Respekt mit Storm-Arkaden und so, weil das ist dann zu sehr angelehnt, aber irgendwann kam dieser Vorschlag mit Theo. Und da haben wir dann intensiv drüber nachgedacht. Theo ist weder jung noch alt, ist modern oder klassisch. Und trotzdem ist es ja so eine kleine Hinwendung zu Theodor Storm und passt auf jeden Fall zu Husum. Und es war dann eben so, als wir das verkündet haben, da gab es 2 oder 3% der Leute haben gesagt, das geht nicht. Und 97% haben es sofort in den Sprachgebrauch übernommen. Und es sagt jetzt keiner, da gehst du ins Shoppingcenter. Ja. Jeder sagt, ins Theo.
Also wir gehen zu Schmidt, wir gehen ins Theo, das ist ein Stück übergegangen, Husum definitiv. Geworden. Ich erinnere mich aber an die ersten Reaktionen, gerade online, kannst dir vorstellen, was ein Scheiß. Aber das ist auch so spannend
zu Soweit beobachten. Soweit zum Respekt vor online. Vorsicht.
Kommen wir vielleicht auch noch hin zu dieser Thematik. Durch beim Blättern der Chronik sind mir ein, zwei Sachen auch aufgefallen, die ich einmal ansprechen möchte. Der angesprochene Kinderarzt, der mit seinem Flugzeug.
Dr. Christian Schmidt.
Richtig. Der hat sein Flugzeug auch genutzt, um Werbung zu machen. Flugblätter aus seinem Flugzeug herauszuwerfen, um zu werben für C.J. Schmidt. Eine großartige Aktion. Was hast du in deinen letzten zurückliegenden Jahren an solcher Guerilla-Aktion quasi schon gemacht, um auf C.J. Schmidt aufmerksam zu machen? Weil dieser Werbestunt ist ja wirklich genial.
Also nichts Vergleichbares, absolut nichts. Also die 25 Jahre zurückdenken, können möglicherweise noch erinnern.
Pyjama?
Es gab eine Pyjama, eine Einladung zur Pyjama-Party anlässlich des 125-jährigen Jubiläums. Das war ziemlich aufsehenerregend und aufregend für alle, die da waren. Und das war nicht so einfach zu handeln, weil es waren...
Der Andrang war dann doch groß.
Das waren mehr als 125 Leute. Das waren irgendwie ein Vielfaches.
125 D-Mark-Gutschein.
Ja.
Der hat glücklich auch eine Rolle gespielt.
Ja, natürlich, klar.
Kleine.
Natürlich.
Jetzt haben wir 150 Jahre, Peter. Von 125 D-Mark-Gutschein geht bis jetzt auf einen 150-Euro-Gutschein, wenn man mit Pyjama oder Ähnlichem ankommt?
Nee.
Was ist geplant?
Also geplant ist, dass wir ab jetzt das Jahr 26 unter das Motto C. Schmidt 150 Jahre stellen. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen einen tollen Jubiläumsverkauf bei uns durchführen. Das Besondere ist, es gibt einen einmaligen, sensationellen Rabatt auf das gesamte Sortiment in Höhe von 20%. Mhm. Auf das gesamte Sortiment, bis auf kleine Ausnahme ist das Café Utsicht. Da können wir uns das nicht erlauben, weil da wird gut gekocht und aber knapp kalkuliert. Und dann gibt es danach über das folgende halbe Jahr immer wieder Veranstaltungen, Events, Sonderaktivitäten unter dem Motto, C. Schmidt ist 150 Jahre einmalig, tolle Location in Husum.
Definitiv,
ja. Ja.
Was macht das mit dir als Unternehmer, als Geschäftsführer, zu wissen, Mensch, mein Unternehmen ist jetzt 150 Jahre alt?
Also unser Unternehmen, ich bin da nicht alleine, sondern es ist ein Familienunternehmen. Mhm. Mir ist es klar geworden, als ich die vor einem Vierteljahr intensiv angefangen habe, die Chronik zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Also jetzt in der fünften Generation oder dritte Mal Kurs. Das ist schon eine Zeitstrecke, die sehr viel Respekt bei mir selber auslöst. Also ich gucke da mit einer guten Portion Demut drauf und bin den Generationen davor dankbar, dass sie das Unternehmen auf eine solide Basis entwickelt haben, sodass ich mit unserem Team heute die Möglichkeit habe, das Unternehmen weiterzuführen, weiterzuentwickeln. Weil wir sind kein Startup, sondern wir sind ein solides Familienunternehmen und das wird eben von einer Generation in die nächste Generation weiterentwickelt und dann weitergegeben, um es dann auch für die nächste Zeit, für die nächste Phase in der Region, in der Stadt weiter anzubieten und ein Teil des öffentlichen Lebens zu sein.
Vielen Dank für diese Steilvorlage, ein Unternehmen nach und nach zu entwickeln und auch weiterzugeben an eine nachfolgende Generation. Peter, wie weit bist du denn, wie weit seid ihr denn in dieser Überlegung, das Unternehmen weiterzugeben, weiterführen zu lassen mit einer anderen Person an der Spitze, die möglicherweise den Namen Kurs trägt? Und Peter Kurs kann man ja schon mal ausschließen. Peter Kurs, den vierten, gibt es nicht, oder?
Also ich bin in der glücklichen Situation, wir haben vier Kinder, vier tolle Kinder, drei Mädchen oder drei Frauen,
sind deine Mädchen.
Ein Sohn und also in der Tat gibt es einen Peter, aber das ist erst der zweite Vorname. Okay. Soweit habe ich das verstanden, dass das nicht so einfach war, immer mit den gleichen Vornamen. Mhm. Also kleiner Einschub, ich war in meiner Jugendphase, ich glaube, das erste Mal irgendwie so mit Freunden. Und dann kam Post zu uns nach Hause und dann hieß es, du, da ist Post für dich und da ist Post für meinen Vater. Und mein Vater kriegte den Brief von einer jungen Dame und ich kriegte von irgendeiner langweiligen Bank irgendwie so ein Stück Papier, womit ich nichts anfangen konnte. Und da habe ich mir irgendwie gemerkt, das ist nicht cool, das musst du irgendwann mal anders machen.
Das wolltest du dir und vor allem deinem Sohn ersparen.
Ja, genau.
Darf er davon ausgehen, dass dein Sohn auch ganz viele Liebesbriefe bekommen hat. Wenn er den Charme seines Papas hat. Ne?
Heute geht das ja eher mit anderen Mitteln als mit Briefen.
Stimmt.
Ja.
Aber zurück zur Unternehmensnachfolgeüberlegung. Ich hatte eingangs einen Podcast von dir gehört, der ist jetzt auch schon bald 5 Jahre her, die Aufnahme, 2021 aufgenommen worden. Und da ging es schon darum, dass Überlegungen stattfinden, dass Gespräche schon lange stattfinden mit deinen Kindern, was die Nachfolge angeht. Wir sind jetzt 2026. Wo steht ihr in den Überlegungen? Was darfst du preisgeben? Weil das interessiert ja schon die Menschen zu wissen, was kommt nach Peter Kurs?
Danach kommt was Gutes. Und ich habe ungefähr vor 10 Jahren begonnen, meine Kinder oder unsere Kinder aus erster Ehe, ja, an der Firma in kleiner Beteiligung heranzuführen und vor allen Dingen sie an die Gedanken, die man sich macht, wenn man als Familie so ein Unternehmen betreibt, was es bedeutet, so eine Firma zu besitzen, aber nicht nur besitzen, sondern weiterzuentwickeln und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das habe ich vor 10 Jahren mit den Kindern angefangen, also meine Gedanken und wie kann denn das weitergehen, das mit denen zusammen mit einer Moderatorin das so zu entwickeln. Mhm. Und das führt jetzt dazu, dass es rege Nachfrage aus der nächsten Generation gibt, meine Position irgendwann zu übernehmen. Da sind wir gerade ganz aktuell in sehr konkreten Gesprächen oder man kann auch sagen Verhandlungen, wie das sich denn ausgestalten soll, weil mein Wunsch war, selbstbewusste Nachfolger zu bekommen und genau das passiert jetzt. Die haben dann natürlich auch ihre Vorstellungen. Und so, da sind wir dabei, so etwas miteinander jetzt weiterzuentwickeln. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das eine sehr gute Lösung geben wird.
Sind deine Kinder so meinungsstark wie du?
Ich bin so meinungsstark, wie ich gute Argumente finde. Und bin durchaus in der Lage, meine Meinung zu ändern, wenn ich erkenne, dass meine Position nicht die beste ist. Mhm. Also ich glaube, da muss man auffassungsstark sein. Und so, klar, wenn man dann eine Meinung hat, dann muss man die auch artikulieren können. Ja, das lernt man so mit der Zeit. Das gehört dazu. Ich glaube schon, ja, um konkret zu beantworten, da glaube ich schon. Ne?
Und ich frage nochmal konkreter nach, was die Nachfolge angeht. Kannst du uns mal mitnehmen, du hast 4 Kinder, hast du gesagt, sind die schon im Unternehmen? Ja, die sind teils beteiligt. Arbeiten die schon aktiv im Unternehmen mit? Mhm. Weil ne, normalerweise, man geht ja mit ins Unternehmen rein, arbeitet aktiv mit und irgendwann geht es höher hinaus. Mhm. Ist dem auch so? Weil, ich hatte schon angesprochen, irgendwann hast du bestimmt auch mal was anderes vor in deinem Leben, oder? Das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Wir haben mit der Generation der Nachfolgenden einen Zeitplan erarbeitet und dementsprechend laufen jetzt im Moment gerade unsere Gespräche und also von den Kindern ist zurzeit keiner oder keine bei uns beschäftigt. Die haben in der Schul- oder Studienzeit mal Praktika gemacht und Erfahrung gesammelt, zurzeit aber alle nicht und folgend unserem Zeitplan wird sich das in absehbarer Zeit dann ändern.
Kannst du uns einen Einblick geben in besagten Zeitplan? Wie lange hast du noch? Nee, ich merke schon. Wie lange hast du denn vor, noch zu machen?
Den Zeitplan.
Weil du sagtest vor 6 Jahren schon mal, du willst noch mal die Welt sehen, du willst noch mal segeln. Wann ist denn der Zeitplan?
Der Zeitplan.
Wann muss ich denn nicht mehr mit dir sprechen?
Also du wirst noch eine Zeit lang gerne mit mir sprechen können, aber du sprichst mit demjenigen, mit dem du willst. Ja. Und das werden wir kommunizieren, wenn wir das miteinander verabreden, dass wir das tun wollen.
Also du bist guter Dinge, dass die Nachfolgeregelung so läuft, wie du es dir mal gewünscht hast.
Nee, das muss ich anders sagen. Mhm. Grundsätzlich ja, aber im Detail ist jetzt die nächste Generation intensiv mit dabei, das mit zu beeinflussen.
Gut.
Weil es gehören ja immer 2 Partner dazu. Der eine will abgeben, der andere will übernehmen. Und so, das muss aufeinander abgestimmt und austariert werden. Und da sind wir gerade in einem konstruktiv guten Prozess.
Wichtig für die Stadt, wichtig für Husum, dass es da in die richtige Richtung geht. Ich habe dich kennengelernt als als Macher, als jemand, der Ideen hat, der was bewegen möchte. Wenn wir jetzt so in die nächsten Jahre blicken, was hast du denn eigentlich noch vor mit C.J. Schmidt? Die Welt verändert sich, sie wird digitaler, das Einkaufsverhalten verändert sich zunehmend, die Innenstädte verändern sich mal mehr, mal weniger. Was hast du noch vor mit C.J. Schmidt?
Also bei allem, was sich verändert, wird es dennoch, das ist meine feste Überzeugung, dabei bleiben, dass die Menschen, die jetzt nicht eine Hose brauchen, weil eine Hose eingerissen ist und ein Loch am Knie hat, dass sie dafür einen Ersatz brauchen, sondern diejenigen, die sagen, ich möchte eine neue Hose in einem neuen Schnitt, das hat was mit Mode zu tun und mit Wirkung und mit Ästhetik und so weiter, dass die auch in Zukunft sehr bewusst die Entscheidung treffen, an einen Ort zu gehen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wissen, dass sie gut beraten werden, wo es mehr gibt als nur ein Stück Klamotte. Und genau das ist unsere Aufgabe jeden Tag. Das viel zitierte Einkaufserlebnis, den Kunden möglich zu machen. Dazu gehört ein bemerkenswerter Service, der eben nicht nur sagt, du willst eine Hose, du kriegst eine Hose, sondern wir versuchen mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, wofür die Hose sein soll, wozu die kombiniert wird, was ist denn bei Ihnen im Kleiderschrank, wozu die passen soll. Und in solchen Gesprächen entwickeln unsere Mitarbeiter dann so eine Fähigkeit, so eine Art Geschmacksberater, ein Vertrauensverhältnis zu dem Kunden aufzubauen. Idealerweise, das geht nicht in jedem Fall. Und das finden viele Kunden toll. Mhm. Dafür nehmen wir uns auch Zeit. Und wir sagen auch ganz bewusst manchmal Nein zum Kunden, wenn wir sehen, dass der Kundenwunsch dazu führt, irgendwie jemand, der mit einem bleichen Teint möglicherweise durch den Winter gekommen ist und dann einen orangefarbenen Pullover haben möchte und er zieht den an und dann sehen wir aber, macht noch bleicher, dann sagen wir es dem Kunden und sagen, ach, wissen Sie was, also Orange ist eine tolle Farbe, aber ziehen Sie mal lieber aus, ich hab vielleicht so ein schönes Flieder oder ein schönes Blau. Mhm. Was Ihnen besonders gut zum Teint steht. Probieren Sie es mal aus und dann sehen wir es vorm Spiegel. Für sowas weiterzuentwickeln, ist unser tägliches Streben. Natürlich
das darf auf ich der anderen Kunden Seite bestätigen, das tut ihr ja auch schon ganz, ganz lange. Das beherrscht ihr ja auch. Wenn ich mich austausche, der Service bei C.J. Schmidt, großartig. Aber mal ein bisschen in die entwicklungstechnisch. Ist das ist ja nicht das Einzige, weshalb Menschen in die Stadt gehen, zu C.J. Schmidt gehen, weil sie so außerordentlich gut beraten werden. Einkaufserlebnis, hast du gesagt. Mhm. Was gehört für dich zu einem Einkaufserlebnis dazu?
Zu dem Erlebnis gehört natürlich, aber ich möchte nochmal bei dem Punkt bleiben. Wir müssen die Besten sein in dem, was wir gerade besprochen haben. Da müssen wir ausdrücklich deutlich besser sein als das, was es woanders gibt.
Seid ihr das?
Das ist jeden Tag wieder, wir sind Theaterspieler, jeden Abend eine Vorstellung, wir müssen das jeden Tag beweisen und das muss unser Anspruch sein, da auch feinfühlig Qualität zu monitoren und zu merken, oh, da klappt es nicht so, da müssen wir ein bisschen mehr trainieren, Mitarbeiter entwickeln oder unsere Abläufe verbessern. Also ich möchte über diesen Punkt nicht locker hinweggehen, weil das ist so die Grunddisziplin. So wie ein guter Fußballer, der muss jedes Mal seine Ecken trainieren. Jedes Mal den Freistoß von 20 Metern mit Effet und so weiter. Obwohl die ja eigentlich hochbezahlte Fußballer sind. Eigentlich können die das. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen dieses Phänomen, Kunde hat einen Wunsch, oftmals auch gar nicht so offensichtlich, weil möglicherweise hat er ja einen Kleiderschrank, in dem was hängt. Aber er möchte sich mal so informieren und er möchte... Ja, wofür informieren? Was ist der Anlass? Und darüber ins Gespräch zu kommen, ein gutes Gespräch zu führen und nicht nur so ein Verkäufergelaber. Mhm. Das ist so unser Anspruch, uns da weiterzuentwickeln.
Was gibt ein Kunde im Schnitt bei euch aus?
Kunde gibt im Schnitt so 150 Euro
aus. Im Schnitt,
ja. Im Schnitt. Mhm. So, dann gibt es begleitendes Glas Sekt oder eine Tasse Kaffee oder irgendwelche Events, die wir durchführen, Modenschauen. Das kommt natürlich alles dazu. Du sprachst das Digitale an. Das ist mittlerweile natürlich total wichtig in der Kommunikation. Unsere Kunden über die verschiedenen digitalen Kanäle, Social Media, App, online, den Kontakt zu ermöglichen. Oder idealerweise auch, dass wir den Kunden erreichen über den Weg, das weiter auszudifferenzieren. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil es, wie gesagt, verschiedene Kanäle betrifft. Also früher war es einfach, da hat man eine Anzeige geschaltet und hat dann gewartet und gehofft. Und heute hat man für einen Werbeanstoß möglicherweise 4, 5 verschiedene Werbewege, die wir beschreiben. Insofern, das Geschäft ist anspruchsvoller geworden.
Definitiv, das Kaufverhalten hat sich in der Tat verändert. Mhm. Das Angebot ist differenzierter geworden. Die Möglichkeiten, schnell mal eine Hose zu kaufen, sind anders geworden. Mhm. Deswegen nochmal auf den Punkt Erlebnis. Ich fahre nicht mehr beispielsweise in eine 40 Kilometer entfernte Stadt Richtung Norden, weil da ist für mich kein großes Erlebnis mehr. Was ist in Husum für ein Erlebnis in deiner Vorstellung in den nächsten Jahren, dass man noch aktiv nach Husum fährt? Was wünschst du dir?
Also wir reden mit der Stadt über unsere Gremien, Werbegemeinschaft, Kommerzium, reden wir über so Themen wie Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, Großstraße, Marktplatz, Hafen.
Die soll verbessert werden?
Da sehen wir durchaus, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, den durchlaufenden Verkehr noch ein bisschen zu reduzieren. Die Autos veranlassen auch wirklich in einem fußgängersensiblen Bereich auch so langsam wirklich fahren zu lassen, dass das die Fußgänger nicht gefährdet. Wir müssen auch bedenken, wir haben heute aufgrund der Entwicklung des durchschnittlichen Alters der Menschen Leute, die ein bisschen langsamer unterwegs sind. Und dann haben wir hohe Bürgersteige an vielen Stellen hier in der Innenstadt, weil wir ein Gefälle haben zum Hafen runter. Und das ist für Menschen, die so ein bisschen schwerer zu Fuß sind oder Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, ist das ein Hindernis. Mhm. Das geht also auch in Richtung Barrierefreiheit, großes Stichwort. Da glauben wir, dass Husum Nachholbedarf hat im Bereich der Großstraße, Marktplatz. Und so der graue, große Marktplatz, da sind wir der Meinung, mit ein paar wenigen Handgriffen, die auch nicht allzu viel Geld kosten, mehr Aufenthaltsqualität schaffen. Vielleicht, dass Kinder mal sich ein bisschen beschäftigen können, vielleicht ein bisschen mehr Außengastronomie. Das eine oder andere Grün wäre nicht zu vernachlässigen. Zum Beispiel. Und am Hafen unten, das gab mal so einen schönen Steg am Binnenhafen. Der wurde vor ein paar Jahren leider abgerissen in einer Nacht- und Nebel-Aktion, weil der baufällig war. Und dieser Steg ist der Anlass dafür, dass dort Segelboote liegen können. Vielleicht auch alte Segler. Wir haben durch unsere Stiftung, die meine Eltern ins Leben gerufen haben, ja sozusagen auferlegt, dass es einen Hang zur maritimen Kultur gibt. Schifffahrtsmuseum Nordfriesland ist das Stichwort. Und da haben wir schon ein Interesse, dass wir auch im Binnenhafen das noch besser erlebbar machen.
Ich erlebe dich sehr diplomatisch hier im Gespräch. Wir hatten schon einen Podcast, wo deine Forderungen etwas konkreter auch waren, etwas härter waren. Deswegen.
Ich bin ja auch ein bisschen älter geworden. Die einsetzende Altersmilde.
Ich bin gespannt, wer das alles bestätigt, aber ich kann das wahrnehmen, in der Tat, deswegen versuche ich es mal anders. Wie zufrieden bist du mit unserer aktuellen Bundesregierung, Peter? Denn die politischen Entscheidungen, die auch in Berlin getroffen werden, die wirken sich sicherlich auch auf Betriebe wie deinen, wie euren aus. Deswegen, wie happy bist du derzeit mit unserer schwarz-roten Regierung?
Das, glaube ich, ist jetzt kein Thema, oder es ist ein Thema, was abendfüllend ist. Nein, das lesen wir überall. Die Zustimmungswerte sind miserabel. Da wird im Moment nicht konkret an der Veränderung der Lage gearbeitet. Also Deutschland ist ein Sanierungsfall an verschiedenen Stellen. Und da muss grundlegend agiert werden. Aber das ist ein ganz tiefes, weites Feld. Da sind viele Fachleute, die das im Moment auch stark in die Medien bringen mit konkreten Vorschlägen. Also Vorschläge sind da. Das ist die Frage, wie es politische Mehrheiten dafür geben kann, sowas auch umzusetzen und nicht nur die eigenen Pfründe zu beschützen.
Haben diese politischen Entscheidungen, die getroffen worden sind oder eben nicht getroffen worden sind, denn auch Auswirkungen, wirtschaftliche Auswirkungen auf CJ Schmidt, wenn du die letzten Jahre anschaust? Habt ihr gleichbleibende Umsätze oder hat sich da was verändert?
Also Umsätze ändern sich wie ein Wasserstand im Hafen. Das geht mal rauf und mal runter und wir sind ja breit aufgestellt. Herren, Damen, Sport, Home and Living. Also da gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Insgesamt sind die letzten Jahre jetzt auch wirtschaftliches Wachstum in Deutschland und die Möglichkeit, dass die Bevölkerung verfügbares Einkommen in den Konsum stecken kann, hat sich nicht positiv entwickelt. Das merken wir auch. Also wir hatten nach Corona hatten wir ein paar sehr gute Jahre und jetzt hat es sich auf einem ordentlichen Niveau stabilisiert. Und jetzt braucht es wieder einen Impuls. Und natürlich hoffen wir da, dass die politischen Entscheider das verstehen, dass wir es, dass die Menschen die Möglichkeit haben müssen, aus dem verdienten Geld mehr zu behalten, um dafür etwas für ihre Alterssicherung zu tun und um sich was zu leisten.
Auf welchen Impuls hoffst du da ganz konkret? Auf welche Impulse?
Also, kurz zusammengefasst muss es heißen, es muss sich mehr lohnen, merkbar lohnen, sich anzustrengen. Das heißt, wenn ich mehr arbeite, muss ich auch mehr übrig behalten. Das hat was mit Lohnsteuertabellen zu tun, das hat was mit Steuerreglement zu tun. Da ist wirklich was zu tun. Sozialkosten, großes Thema. Das ist ja jetzt ganz oben auf der Agenda. Ich glaube, da wird auch was passieren, weil da wirklich was passieren muss. Das ist lange geschlafen worden.
In einem unserer letzten Podcasts, Peter, dazu habe ich dich schon mal in diese Richtung gehend gefragt. Du meintest damals, du hättest ein politisches Buch abgegeben. Bist du noch irgendwo aktiv in einer Partei?
Nee, bin ich nicht. Fühle mich auch sehr gut damit, dass ich meine Meinung unabhängig von politischen Parteien bilden kann.
Kam es dir mal in den Kopf, kam mal der Gedanke auf, vielleicht möchte ich mit meinen ganzen Ideen, die ich habe, mit meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, als Geschäftsmann aktiv in die Politik gehen?
Nein.
Und auch nicht in naher Zukunft?
Nein.
Gut. warum nicht? Ich frage dahingehend, wir haben alle die Möglichkeit, Politik aktiv mitzugestalten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Ideen von außen zu geben, Impulse einzufordern. Kam für dich nicht in Frage, auch kommunal aktiver zu werden oder vielleicht auch überregional? Es gibt ja wirtschaftsnahe Parteien im Land, die vielleicht auch gar nicht mehr so stark sind. Da braucht es vielleicht auch mal ein frisches Gesicht. Und das bist du ja noch mit Anfang 60.
Mitte 60.
Mitte 60.
Also das ist für mich keine Überlegung, mich da zu etablieren. Also ich glaube, da gibt es gute andere Leute, die tief in den Themen drin sind. Das ist für mich keine Perspektive.
Gut, dann wollen wir mal wieder weg von der größeren Politik auf die kleinere Politik, die es ja durchaus gibt hier in der Stadt, in der Region. Und ich habe das eingangs schon in unserem Intro erwähnt, dein Name, Peter. Der Name Peter Kurs fiel jetzt häufiger mal in der medialen Berichterstattung und ich möchte mit dir jetzt über einen Bericht sprechen, der zu Weihnachten im letzten Jahr 25 online gegangen ist. Und da ging es unter anderem um ein sogenanntes Systemkurs, öffentliche Kritik an dich, die herangetragen worden ist. Wie hast du diesen Artikel, der da online gestellt wurde, der in die Zeitung gedruckt wurde, wie hast du diesen wahrgenommen und was hat es mit dir an diesem Tag gemacht?
Naja, ich habe es gelesen.
Du wusstest ja auch, dass da was kommt, ne?
Es war ein Artikel nach einem Gespräch, was ich gemeinsam mit dem Landrat geführt habe Und es war, wie das häufiger in der letzten Zeit so ist, dass Gesprächsinhalte nur teilweise und nur dort, wo es den schreibenden Redakteuren in die Story passt, die Auszüge oder die Inhalte gebracht wurden. Wenn man in der Verantwortung ist, dass man Geschäftsführer begleitet in ihrer Funktion in einer breit aufgestellten Messegesellschaft, die 100 Gesellschaftern gehört, dann ist da ein Gremium, was gewählt ist oder eingesetzt ist im Aufsichtsrat. Dem sitze ich bis jetzt vor. Dann ist es in unserer Verantwortung auch, diesen Geschäftsführer, diese Geschäftsführerin auch zu begleiten oder auch zu kontrollieren. Das ist die festgelegte Aufgabe in einer Satzung. Und das haben wir getan und haben dann dabei natürlich auch offen Dinge angesprochen, die möglicherweise nicht so richtig waren, wie wir es miteinander besprochen hatten. Und das ist dann vielleicht nicht gut angekommen.
In der Folge gab es ja noch einen Artikel. Da haben sich weitere ehemalige Geschäftsführer der Messe Husum Kongress getroffen, scheinbar zu einem Interview, zu einem Gespräch und haben diese Vorwürfe, die da genannt, geäußert worden sind von Frau Maike Kern, nochmal bestätigt und bekräftigt. Da hast du auch eine Stellungnahme zu abgegeben. Magst du da einmal deine Einschätzung zu abgeben? Weil dort fiel ja auch erstmals dieser Begriff. Es gibt ein Systemkurs in Husum, aus dem man nicht so leicht herauskommt.
Also dieser Begriff, den hat eine Person ins Leben gerufen, der ist dann von der Zeitung gefeiert worden.
Nachvollziehbar, oder? Für eine Zeitung? So, man ist ja auch auf Klicks aus und das ist so ein Buzzword, das funktioniert.
Naja, da muss man sich überlegen, was ist die Aufgabe so einer Zeitung? Hat sie den Anspruch, auf breiter Front über eine Stadt und was da passiert zu berichten? Oder geht es darum, möglicherweise einen Unternehmer an die Wand zu stellen? Und glaube ich, das war hier aus einer gewissen Tendenz der Redaktion heraus möglicherweise die Überlegung. Ich habe danach sehr viel Zuspruch von Menschen aus der Öffentlichkeit bei uns im Laden bekommen, die gesagt haben, das kann wohl so nicht sein, was da über sie geschrieben wird oder was da gemacht wird. Also von den Geschäftsführern, die sich da geäußert haben, ist einer, musste gehen, weil er gegen deutsche Steuergesetze verstoßen hat. Ein anderer ist wegen Betrug gegangen, musste gehen wegen Betrug.
Verurteilt?
Musste gehen wegen Betrug. Das ist im Moment vor Gericht. Was ich damit sagen will, dass die Leute, die man da vereint hat, das waren jetzt nicht alles Musterschüler.
Und warst du ein musterhafter Aufsichtsratsvorsitzender?
Also, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Messe. Ich war zu einem bestimmten Zeitpunkt heute nicht mehr Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Und in der Funktion als Werbegemeinschaftsvorsitzender war ich zuständig für den Aufbau einer Hafenmeile, den Ablauf oder die Werbung, die wir für verkaufsoffene Sonntage zu machen haben. Das sind dann Plakate, da steht dann vielleicht drauf Krabbentage und verkaufsoffener Sonntag. Und natürlich ist es in unserer Verantwortung für 80 Mitglieder in der Werbegemeinschaft, Händler und Gastronomen, wenn wir dann eine Krabbentage-Veranstaltung machen und dazu auch einen verkaufsoffenen Sonntag machen, dass das dort auch plakativ drin plakatiert wird. Und dann müssen wir doch als Händler dafür sorgen, dass wir denjenigen, die so ein Plakat herstellen, auch klar machen, dass es in entsprechender Schriftgröße gemacht wird und nicht in 6 Punkte, sondern in vielleicht 25 Punkte. Und natürlich, über sowas mache ich mir dann auch Gedanken und artikuliere das. Das passt nicht jedem, weil das kannst du auch nur verstehen, wenn du eben wenn du vorne dran stehst, wenn du Händler bist, wenn du mitten im Leben stehst. Und wenn man das nur vom grünen Tisch her macht, dann ist das manchmal schwer zu verstehen. Und wenn jemand ein, um das mal klar auszuräumen, ein Karussellgeschäft vor dem Eingang des Schifffahrtsmuseums aufbaut, zu den Hafentagen, und dieses Karussellgeschäft hat 25 Meter und verdeckt das gesamte Schifffahrtsmuseum. Und in diesem Schifffahrtsmuseum findet der Empfang der Hafentage statt, bei der Eröffnung. Dann ist das nicht okay einem Veranstaltungspartner gegenüber. Und das hat nur ganz bedingt was damit zu tun, dass das meine Mutter war zu dem Zeitpunkt, die das Museum geführt hat.
Bitte, ich kenne Aufkleber aus Schulen, wo Systemkurs an die Wand geklebt wird, gegen das Systemkurs. Dieser Begriff hat die Runde gemacht, ist das Thema gewesen. Nochmal nach, was macht das mit dir, dass dein Name so dermaßen in die Kritik geraten ist? Es ist online, es ist in Druck gewesen, es ist da. Was hat es mit dir persönlich gemacht? Ich habe zu Beginn die harte Schale angesprochen. Hast du einen weichen Kern? Wurde dieser damit erreicht?
Das hat mich total beschäftigt und geärgert, natürlich. Und der Zeitpunkt war nicht gut gewählt, also nicht besonders sensibel gewählt. Insofern, da kann man sich schon fragen, was hat eine Zeitungsredaktion da eigentlich für eine Agenda? Also die Tageszeitung einer Region, was ist da so deren Geschäft? Da muss man sich ernsthaft fragen. Und wenn man sich anguckt, wie der Rückhalt in einer Bevölkerung ist für eine Tageszeitung mit massiv sinkenden Auflagen, dann kann man sagen, so ein tolles Geschäft machen die eigentlich nicht. Die schmeißen den regionalen Sport aus ihrer Berichterstattung raus. Ich finde das nicht so wirklich gut. Und da passt dann für mich auch rein, wie die sowas, so eine Geschichte aufziehen. Sie müssen, oder ich muss als jemand, der nicht nur bei C. Schmidt, sondern in verschiedenen Ehrenämtern öffentlich unsere Interessen mit bearbeite und vertrete, muss ich davon ausgehen, dass nicht jeder das gut findet. Und dann gibt es Neider oder es gibt Kritiker, und in der heutigen Zeit wird Kritik auch oftmals eben sehr unsachlich vorgetragen. Und das findet hier statt.
Diese Kritik bezieht sich ja primär auf dein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und eine mögliche Einmischung in das operative Geschäft. Hast du mal aktiv überlegt, warum tue ich mir das eigentlich nur an? Weil du hast es nochmal betont, es ist ein Ehrenamt. Du kriegst ja nichts für aktiv. Hast du da mal überlegt, ach, ich sag's mal salopp, leck mich doch am Arsch.
Also ich mache das noch eine Zeit, das habe ich auch klar kommuniziert, schon vor ein paar Jahren. Insofern, es können sich alle damit beschäftigen, dass es irgendwann jemand anders macht.
Wenn du sagst, du beschäftigst dich schon seit ein paar Jahren damit, das ist jetzt vor ein paar Monaten auch mal hervorgekommen, hast du du hast deinen zeitlichen Horizont, eben die zeitliche Agenda angesprochen, hat sich da etwas verändert? Sagst du, okay, seh zu, dass ihr das bald alleine macht. Das macht ja doch was mit dir, oder nicht?
Also nochmal, das ist in dem Moment nicht vergnügungssteuerpflichtig, sowas. Ist dann ein Teil des öffentlichen Lohns, dass es eben Leute gibt, die aus einem ganz anderen Lager drauf gucken, die nicht verstehen, was es heißt, sich unternehmerisch zu engagieren und öffentliche Verantwortung zu übernehmen, die dann auch über die heutigen Möglichkeiten laute Kritik stillos rausbrüllen dürfen und können. Das gehört heute zum öffentlichen Leben. Nein, das macht keinen Spaß, aber das ist ein Teil des Ganzen.
Peter, du hattest mir vorab die Chronik einmal zukommen lassen. Da habe ich mir ein, zwei Sachen rauskopiert, auch für dieses Gespräch. Und ich möchte da einmal kurz was zitieren. Wir sehen ja auch bald viele Menschen. Da war ein Interview mit dir, das du gegeben hast. Und ich möchte einmal kurz vorlesen. Wenn ich sehe, wie Dinge nicht rund laufen, ist mein Impuls, sie zu optimieren. Wenn ich Schwachstellen wahrnehme, dann kümmere ich mich. Das ist nicht immer angenehm für alle Beteiligten, manchmal auch nicht für mich. Und ja, ich schieße dabei mitunter übers Ziel hinaus. Bist du ein reflektierter Mann? Fährst du nach Feierabend nach Hause oder nach solchem Artikel, gehst du dann nach Hause und reflektierst du aktiv darüber? Weil, wie du das da beschreibst, da lese ich eine große Selbstreflexion heraus, die man dir nicht immer unterstellt.
Natürlich. Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich, bewusst oder unbewusst, reflektiert jeder. Ob man sich das denn eingesteht, ist die Frage. Aber ich merke natürlich, wann habe ich mich richtig verhalten oder wann habe ich möglicherweise mich nicht gut verhalten. Und keiner ist eine Maschine, auch ich nicht. Und da gibt es Situationen, wo man aus einem Impuls oder einem Gefühl heraus mal zu viel, zu wenig tut. Und das ist dann in dem Moment nicht gut. Das ist die menschliche Art. Wichtig ist, dass das dann selber zu merken und demjenigen, mit dem man dann zu tun gehabt hat, möglicherweise das Zeichen zu geben, boah, das mache ich beim nächsten Mal anders. Aber es kommt auch vor, dass ich sage, hier war ich deutlich und das ist auch richtig gewesen, dass ich da deutlich war. Weil es gibt Dinge, die sind nicht okay und dann muss man es auch deutlich ansprechen.
Dann eine Frage, Peter, zum Ende langsam kommend. Was möchtest du, dass eines Tages über dich, was möchtest du, soll eines Tages über Peter Kurs den Dritten gesagt bzw. geschrieben werden? Ich frage es auch in diese Richtung, weil dein lieber Vater, der hat mal das Bundesverdienstkreuz erhalten, er hat einen Ehrenring der Heimatstadt erhalten, war ein sehr angesehener Kaufmann, Mensch. Was möchtest du, dass eines Tages über dich gesagt wird? Beispielsweise, dieser Mann hat Husum geprägt, dieser Mann hat Husum ins Positive verändert. Der war immer hart, aber ehrlich. Was möchtest du, was irgendwann über Peter Kurs den Dritten gesagt wird?
Das ist eine Frage, die müssen sich andere Leute einfallen lassen, die das beurteilen wollen. Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, sowas ausgewogen zu beurteilen.
Ist das die Antwort?
Ja.
Wenn du zurückblickst, wenn deine Kinder irgendwann, eines deiner Kinder oder mehrere, das Unternehmen übernehmen, das heißt, Mensch, und dann sagen, Papa, das hast du richtig gut gemacht. Was wäre das, Peter? Was ist deine intrinsische Motivation? Gibt es da eine? Du sagst, du machst das immer für das bigger thing, also ne, immer im Sinne der Stadt auch, der Region auch. Was motiviert dich? Weil du könntest ja auch einfach sagen, so, ich bin Mitte 60, das Konto ist nicht ganz leer, ich könnte jetzt auch einfach aufhören.
Was möchte ich erreichen? Ich möchte erreichen, dass ich meine Ämter, die ich mache, dass ich die ordentlich übergebe und Projekte idealerweise auch abschließe. Und ich möchte unser Unternehmen in einer guten Verfassung, Verfasstheit, in einem guten Zustand an die nächste Generation übergeben.
Das haben wir schon herausgehört, da bist du auf einem anständigen Weg, auf einem guten Weg, auch das zu tun. Und abschließend wollen wir mal wieder richtig positiv werden. Wir feiern nämlich 150 Jahre C.J. Schmidt. 150 Jahre C.J. Schmidt in Husum. Du hast angekündigt, im Mai gibt es die Jubiläumswochen. 20% Sonderrabatt auf das ganze Sortiment mit einigen Ausnahmen beispielsweise.
Nur der einzigen Ausnahme im Café Utsicht und nicht online.
Und nicht online. Dann lass uns doch einen positiven Ausklang mal finden jetzt. Sag doch nochmal 150 Jahre C.J. Schmidt. Was bedeutet das? Was macht dich so richtig stolz und was ist C.J. Schmidt für dich?
C.J. Schmidt ist eine feste Größe in Husum, in Schleswig-Holstein. Ist ein Ort, wo Einkaufen stattfindet und Spaß macht, Freude macht, den Kunden und auch den Mitarbeitern. Wir geben den Kunden mehr mit, als dass sie bezahlen. Wir geben ihnen viele Verwendungsmöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten mit an die Hand, sodass sie, wenn sie ein Kleidungsstück kaufen, 3, 4, 5 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten verstehen, weil viele Leute haben dazu keine ganz große Idee. Wir sind ein Einkaufsort, wo es Freude macht, Zeit zu verbringen. Also viele Menschen kommen auch zu uns, weil sie sich den schönen Aufenthalt, die Zeit mit unseren Leuten, mit unserem Sortiment gönnen und das ein oder andere sicherlich auch ausgeben, sich eine gute Zeit machen.
Gute Zeit. Abschließend jetzt. Wie machst du dir nach Feierabend, am Wochenende, im Urlaub, wie machst du dir eine gute Zeit? Wie lebt Peter Kurs sein Leben außerhalb von CJ Schmidt, wenn du nicht hier physisch vor Ort bist? Kannst du erstens abschalten überhaupt und wie tust du das am liebsten?
Abschalten können ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerade wenn man ein bisschen stressige Situationen hat oder angespannt ist manchmal. Ich habe mir in der Corona-Phase angewöhnt, mich um so ganz kleine Dinge im Garten zu kümmern. Sowas wie Löwenzahn. Ist jetzt gerade die große Saison für mich. Jeden Tag 50 neue auf der Rasenfläche. Ist eine großartige, entspannende Tätigkeit abends. Ich muss mich dann beeilen, weil so gegen 19 Uhr, 20 Uhr, dann klappen die ja die Ohren weg, dann sind die nicht mehr zu sehen. Aber morgens um 9 sind die wieder da. Also so Gartenarbeit, so ganz kleine, penible Dinge, das ist wunderbar. Kannst du so toll abschalten. Du bist so hier und jetzt, da ist ein Löwenzahn, da ist einer. Also das zum Beispiel ist eine tolle Möglichkeit. Fahrradfahren, Laufen ist auch sehr gut.
Ich tue mich schwer, dich im Garten vorzustellen. Was trägst du da?
Du, das ist
schick, oder hast du auch so so lottrige Sachen, so ein Schlabberlack?
Ja, da habe ich eine Buntfaltenhose mit Bügelfalte und Lederschuhe an. Nee, da bin ich also durchaus sehr, sehr lässig unterwegs.
Ja.
Also da gibt es das Anti-Programm.
Also auch nichts auf den Ohren. Du hörst dabei keine Podcasts, lässt dich irgendwie noch berieseln, sondern wirklich Fokus auf die Pflanzen, aktives Abschalten.
Du wirst dich wundern. Ich habe letzten Sonntag deinen aktuellen neuesten Podcast gehört.
Aha.
Also ich bin mittlerweile sehr aktiver, also passiver Genießer von interessanten Podcasts.
Wir teilen ja die, damals hast du immer Gabor gehört. Vielleicht ist dem häufig noch so Pionier.
Ja, genau. Aber mittlerweile, ja.
Ich höre auch weniger.
Ronsheimer.
Ja.
Sehr
nah dran.
Sehr, sehr heiß im Moment.
Ja.
Machtwechsel.
Ja, die sind jetzt auch eigenständig, die beiden.
Ne? Ja, genau.
Ja. Mhm. Was noch? Machtwechsel, Ronsheimer,
Donnerstag.
Den hast du ja alle großen.
Donnerstag, ja, okay, dann gibt es noch Donnerstags, der ist relativ weit unten, Lanz und Brecht.
Großartig. Ja, großartig. Da darf man sich tatsächlich Donnerstagabends drauf freuen. Mhm. Ja, eine Folge Lanz und Brecht. Ja, und ich hoffe, es freuen sich auch viele auf eine neue Folge von Touris Tita mit Peter Kurs, wenn wir das ankündigen, dass bald eine Folge rausgekommen ist. Und entsprechend bedanke ich mich für deine Zeit, Peter. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte anlässlich des 150-jährigen Jubiläums und so nachbohren durfte, was gewisse Themen angeht. Denn das ist, wie ich raushöre, auch sogar für dich nicht immer leicht.
Ich danke dir, Tore.
Wir freuen uns auf 150 Jahre CJ Schmidt und viele weitere Jahre mit Peter Kurs noch.
Und jetzt muss ich ihn laden. Okay.
Darfst du. Danke, Peter.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Touris Tea Time Nummer 4 mit Peter Kurs. Danke.